herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Die frische Betty Talk. Mein Name ist Bettina Reifschneider. Ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder eine neue Podcast-Folge gibt, nach meiner Vlog-Phase auf YouTube, wo man auch viele spannende Gespräche hören kann. Heute geht es um ein Thema, das mich seit fast 2 Jahren intensiv auf Trab hält. Der Wechsel, das Klimakterium. Ich möchte heute mit meiner Gästin, Universitätsprofessorin Dr. Doris Maria Gruber, Frauenärztin und Hormonspezialistin, ein wenig Licht ins Wechseldunkel bringen und informieren und Mut machen zu diesem Thema. Wir meistern auch diese Phase, oder? Wäre doch gelacht. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen beim Podcast Die frische Betty Talk. Mein Name ist Bettina Reifschneider und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich die Menopause. Ich habe dazu die Frau Professorin Dr. Gruber bei mir. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Gruber, dass Sie gleich meiner Einladung gefolgt sind und wir heute gemeinsam ein Beitrag sind für viele Frauen da draußen in der Menopause. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, danke, liebe Frau Reifschneider, dass Sie mir die Möglichkeit geben, ein bisschen über die Menopause bzw. das Klimakterium zu sprechen. Denn es ist ja ein Zeitraum, nicht? Es ist der Zeitraum der menopausalen Umstellung, der hormonellen Umstellung. Und über diese Zeit werden wir jetzt miteinander ein bisschen plaudern.
Ja, genau. Es freut mich ja so, weil ich kann das ja auch gleich erzählen. Ich habe Frau Dr. Gruber konsultiert, weil ich selber mich im Wechsel befinde und habe eine zweite Meinung eingeholt und war dann so frech und habe Frau Dr. Gruber gefragt, ob wir gemeinsam einen Beitrag leisten wollen, und Sie haben gleich zugesagt. Vielen Dank dafür. Frau Dr. Gruber, wollen Sie sich kurz einmal vorstellen? Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Thema. Wie war da der Weg bei Ihnen?
Ja, der Weg ist eigentlich sehr klar vorgegeben gewesen, denn als ich mein Medizinstudium beendet hatte, gab es die Zeit der sogenannten Ärzteschwemme. Und da stand man jetzt wirklich vor der Wahl, na, was mache ich jetzt? Also wo lasse ich mich jetzt hinschwemmen in dieser Ärzteschwemme? Wo gibt es überhaupt eine Stelle für mich? Und das war nicht so einfach. Es war tatsächlich so, dass ich als Gastärztin begonnen habe, und zwar an der Frauenklinik. Das war ein reiner Zufall. Ich bin im Sommer nach der Promotion in der Spitalgasse auf und ab gegangen und da war ich in der Nähe der Frauenklinik und habe mir gedacht, naja, schaust du mal rein, vielleicht brauchen Sie einen Gastarzt. Und das war tatsächlich so. Es war nämlich Sommerzeit und die hauptberuflichen Ärzte waren alle auf Urlaub und da waren sie natürlich froh, wenn irgendwelche arbeitswilligen Jungärzte da hereinspaziert kamen und die Arbeit übernommen haben. Und das war eben die Hormonambulanz. Das war mein erster Arbeitsplatz und das ist mir geblieben, mehr oder weniger. Man kann sagen, also auch das Arbeitsumfeld prägt dann letztendlich das, was man das weitere Leben macht. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich in diesem Feld und ich bin gerne Frauenärztin geworden. Und die Hormone sind tatsächlich ein interessantes Gebiet und es macht mir riesengroße Freude, da Patientinnen zu beraten.
Schön, wow, toll. ja, es ist ja so, dass der Wechsel sich auf sehr, sehr viele verschiedene Arten zeigt. Ja. Was würden Sie sagen, wäre es nicht eigentlich wichtig, da eine Aufklärungskampagne zu starten, ja, dass wir uns auch irgendwie vorbereiten können? Weil ich habe den Eindruck, es kommen da Beschwerden und du weißt vielleicht gar nicht, dass das auf den Wechsel zurückzuführen ist. Also wäre das nicht irgendwie klug, dass man sich da vorbereitet auf diese Phase? Wie begegnet man dem Phänomen Wechsel?
Naja, natürlich wäre es klug, junge Frauen auch auf dieses Thema zu sensibilisieren, denn sie werden auf die Pubertät aufmerksam gemacht, sie werden auf das Schwangerwerden aufmerksam, sie werden vorher aufs Verhüten aufmerksam gemacht. Also da wird sehr viel Zeit und Energie investiert in diese Themen. Und man sollte die Frauen dann letztendlich auch, wenn sie die fertile Phase verlassen, auf das Thema Menopause, Klimakterien aufmerksam machen. Und da glaube ich, da haben wir noch Nachholbedarf. Denn wir scheuen uns irgendwie, dieses Thema anzusprechen. Es ist quasi mit einem Endzeitstadium verbunden, was es natürlich nicht ist, sondern es ist eine Übergangsphase und das Leben geht nach der Menopause genauso weiter. Also man sollte jungen Frauen, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist, wenn die fertilen Jahre sozusagen erledigt sind, dann sollte man sich mit dem Thema Klimakterium beschäftigen. Und das Schlagwort dazu lautet letztendlich Prepare for Menopause. Und dieses Schlagwort sagt eigentlich alles.
Aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann zur Frauenärztin geht, also ich habe dann mitbekommen, dass die Frauenärztinnen so gar nicht extra geschult werden zu diesem Thema. Ist das richtig?
Naja, die Ausbildung ist etwas mangelhaft, das muss ich leider sagen. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich im Epizentrum der Hormonforschung gelandet bin und dort war das unser tägliches Brot. Und dadurch haben die Gruppe an jungen Ärztinnen und Ärzten um den Hormonprofessor Huber alles gelernt, was man lernen musste. Und dadurch sind wir auch gut gewappnet. Aber die Ausbildung, die mangelt derzeit sehr, weil es wirklich nur minimal im Curriculum vorhanden ist. Man hört zwar davon, aber die Arbeit, die tägliche Arbeit mit den Patientinnen, wo man letztendlich lernt, wo ein erfahrener Oberarzt oder eine Oberärztin an der Seite ist, der Jungärzte, dass man hier Learning by Bedside Teaching macht und das wirklich anhand der Patienten auch bespricht, das ist, glaube ich, etwas in den Hintergrund gerückt und das ist bedauerlich, denn so wie man operieren lernen muss am Patienten, so braucht man auch hier Erfahrung und muss hier viele, viele Arbeitsstunden und Zeit investieren und viele Patientinnen sehen, damit man dann entsprechende klinische Erfahrung auch sammelt.
Ja. Ich meine, es ist ja Gott sei Dank in den letzten Jahren einiges passiert zum Thema, ja. Also Initiativen haben sich entwickelt wie Wechselweise. Das sind ja Sie auch eine der Expertinnen, wo um das Thema rundherum sozusagen alles beleuchtet wird und auch beraten wird, was ich total gut finde, ja. Es gibt Podcasts, den Menomania-Podcast. Die Frau Fenderl, da waren Sie ja auch jetzt eingeladen, hat auch einen Podcast zum Thema gestartet. Wir reden jetzt auch drüber. Ich glaube, es kann gar nicht genug drüber geredet werden. Es sind auch Bücher. Also ich bin immer so ein Typ, ich lese dann Bücher, ich suche dann Bücher drüber und ich bin natürlich auf die Suche gegangen, habe dieses Woman on Fire gefunden und habe das erste Mal in meinem Leben wirklich erfahren, dass diese Menopause Phasen hat. Können Sie die mir noch einmal erklären? Ist es das wichtig, dass ich weiß, diese Phasen, dass ich das, wäre das nicht auch wichtig zu wissen, Perimenopause, was es da eben alles gibt, das zu kennen?
Also zum ersten Punkt, das Klimakterium und die Menopause ist ja nicht eine Neuerscheinung oder neues Phänomen jetzt des 20. 21. Jahrhunderts. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Klimakterium hat es schon immer gegeben. Nur jetzt ist es besonders in, und ich habe den Eindruck, dass es so eine immer alle 20, 25 Jahre ein besonderes Augenmerk bekommt, die Menopause und die Beschwerden. Und das ist auch gut so, aber wir sollten es immer am Köcheln halten und es sollte immer präsent sein. Denn jeden Tag kommen tausende Frauen in die Menopause und die müssen Bescheid wissen. Und die Beschwerden, die mit der Menopause verbunden sind, sind natürlich, wie gesagt, auch nichts Neues und erfassen die Frau vom Scheitel bis zur Sohle, so erkläre ich das immer. Denn jedes Organ ist in seiner spezifischen Weise von dem Umbau durch die Hormone betroffen. Und man darf das ungefähr so sehen, spiegelbildlich zur Pubertät treten die Hormone wieder in den Hintergrund. So wie es in der Pubertät schon langsam aus der jungen Frau einen schönen Schwan machen, so verändert sich das halt dann auch in der Menopause. Und in der Pubertät sind ja auch nicht gleich alle Hormone da und das geht von heute auf morgen und schwuppdiwupp ist hier also der Schwan geboren, sondern das ist ein Prozess und der dauert 5 bis 6 Jahre, die Pubertät. Und die Menopause ist etwas länger anzusetzen, denn hier haben wir es mit erfahrenen, reifen, meist gesunden, tüchtigen Frauen zu tun, die jetzt einen körperlichen Umbau merken. Und das ist anders zu sehen als bei dem jungen Mädchen, das mit 10, 11 Jahren in die Pubertät kommt, da warten alle darauf und da wissen wir, aha, da geht es jetzt rund im Körper und da geht es jetzt rund auch im Geist und alle Familienmitglieder und Freunde und so beobachten das natürlich, wie sich dieses junge Mädchen entwickelt. Und wenn wir jetzt die, sage ich einmal, fertige Frau vor uns haben, die schon das Leben hinter sich hat. Es ist natürlich nicht hinter einem, sondern viele, viele Jahre hat man schon Erfahrung gesammelt, Lebenserfahrung, Körpererfahrung, und das ist das Entscheidende, ja? Also die Körpererfahrung. Und wenn dann die Frauen mit 45, 50 plötzlich vor einem Umbau stehen, den sie nicht beherrschen können, das macht sie unsicher und das macht sie krank und das macht sie depressiv und das macht sie einfach verzweifelt.
Ja.
Dieser Umbau befällt den ganzen Körper.
Ja. Aber so wie Sie das beschreiben, ich habe das auch so erlebt oder ich erlebe das auch so, dass es auch auf die Psyche ordentlich drückt. Also, dass ich plötzlich also fast eine Identitätskrise, also wo ich mich nicht mehr auskenne, was ist jetzt los mit mir? Sind Hormone so stark, dass die solche Stimmungen auslösen können?
Ja, man glaubt es nicht. Hormone beherrschen uns Frauen und das ist leider so. Sie beherrschen uns deshalb, weil sie in die Reproduktion involviert sind. Und das ist das oberste Ziel der Evolution und der Natur, dass dieses System funktioniert. Und die Natur investiert wahnsinnig viel Energie, medizinisch sagt man ATP, in das Funktionieren des weiblichen Reproduktionssystems. Und deshalb funktionieren Frauen 40 Jahre meist einwandfrei. Ich sage das jetzt sehr deskriptiv, aber mit dem Funktionieren ist ja auch die Schönheit verbunden, ist unser glückliches Wohlbefinden verbunden. Das heißt, wir fühlen uns wohl, wir leben energiegeladen, wir können viel erledigen und wir bekommen eben auch Kinder, wenn wir das wollen. Und das ist natürlich ein ganz ein wichtiger Punkt. Und wenn jetzt diese erfahrenen Frauen, die Körpererfahrungen haben, die sich mit ihrem Zyklus auskennen, in die Menopause schlittern und sie nicht Herr ihres eigenen Körpers mehr sind, das macht natürlich, das macht was mit den Menschen. Und Sie sagen das richtig, die Psyche ist oft sehr stark betroffen. Und viele Frauen sehen ja das nicht im Zusammenhang oft mit dem Klimakterium, sondern die sagen, naja, jetzt wäre ich depressiv oder jetzt kommt meine Phobie wieder zum Vorschein, die ich schon früher hatte, und finden viele, viele Ausreden. Und das ist natürlich schade, denn die Psyche wird eben genauso erfasst von den Hormonen im negativen Sinne in dem Fall, wie es der restliche Körper wird. Und da wandern halt sehr viele Frauen dann sofort also in eine psychotherapeutische Therapie zum Psychiater. Und jeder macht natürlich das, was er gelernt hat. Der Psychiater verschreibt Psychopharmaka, der Orthopäde verschreibt, wenn die Gelenke schmerzen, Antirheumatika, der Herzspezialist etwas für die Stärkung des Herzens oder gegen den hohen Blutdruck. Also jeder verschreibt dann in seiner Zunft, in seinem Fachgebiet das Medikament, welches Organ halt betroffen ist. Und da bin ich sehr dafür, dass man hier ein Bewusstsein schafft, dass die Menopause eben den ganzen Körper erfassen kann und jedes Organ auf seine Art und Weise eben leidet. Das Herz leidet eben, weil es das Herz ist, in dem es Herzstolpern entwickelt oder der Blutdruck steigt. Der Knochen oder die Gelenke leiden, indem sie eben schmerzen, indem sie wehtun, indem sie also nicht mehr so beweglich sind. Also jedes Organ zeigt sich in seiner Form. Und das sollten wir also eigentlich bei der 50 plus minus Frau dem Klimakterium eigentlich einmal zuordnen. Und wenn es dann ein echtes organisches Problem gibt, sprich, wenn das Herz wirklich krank ist, die Gefäße wirklich krank sind, eine rheumatoide Erkrankung vorliegt, dann muss man natürlich auf dieser Schiene weiterforschen. Aber die Menopause sollte man zumindest am Radar haben.
Ja, und vielleicht auch eben schulen oder ein Bewusstsein schaffen, was eben alles auftauchen kann, ne? Dass ich nicht gleich, also wenn ich zum Beispiel diese Cold Shoulder oder eben diese Gelenkschmerzen, die plötzlich kommen, dass ich das zuordnen kann, das wäre doch schon einmal so ein erster Schritt, weil es das heißt ja nicht gleich, dass meine Hüfte kaputt ist, ne?
Sie haben vollkommen recht, nicht? Also alle diese kleinen Wehwehchen, die halt so
Genau.
auftreten, wenn die Frauen sagen, ich stehe in der Früh auf und ich muss mich mal durchstrecken, bis ich in die Gänge komme, bis ich psychisch in die Gänge komme, bis meine Augen wieder funktionieren, ja. Also das ist auch etwas, was sehr viele Frauen belastet. Die sagen, also meine Augen werden trocken. Ich habe schon so viele Augenärzte aufgesucht und ich habe zig Augentropfen zu Hause, aber es wird nicht besser. Das ist auch ein Symptom der Menopause letztendlich. Das soll aber jetzt nicht überheblich klingen, gell? Nicht, dass man mich falsch versteht, aber die Menopause erfasst eben den ganzen weiblichen Organismus. Und jedes Organ, wie gesagt, reagiert so, wie es reagieren muss. Die Gebärmutter fängt an zu bluten, die Eierstöcke können wuchern und Zysten bilden, die Haut verändert sich und die Frozen Shoulder, ja, das ist ein ganz ein typisches Phänomen, würde ich einmal sagen.
Also so wie Sie es beschreiben, es ist ja, es ist was Natürliches, ne? Der Körper bildet sich sozusagen wie zurück. Aber ich lebe ja trotzdem oder wir leben ja trotzdem hoffentlich noch viele Jahre gut weiter, ne? Was braucht es denn jetzt, damit ich dem Wechsel mit all den Herausforderungen positiv bzw. hoffnungsvoll begegnen kann? Was meinen Sie, was brauche ich für eine Haltung?
Ja, das Gute ist ja, dass wir wirklich lange, lange Zeit nach der Menopause weiterleben. Das heißt, die Lebenserwartung liegt ja jenseits der 80 für die Frauen mittlerweile. Das heißt, wir sollten eigentlich unsere Lebenszeit nicht mehr in Hälften einteilen, sondern vielleicht Dritteln, dass wir sagen, das sind eben die Jugendjahre, das sind unsere fertilen Jahre und dann gibt es eben die postmenopausalen Jahre und die können 30 bis 40 Jahre sein. Also die sollten wir zumindest so gut es geht abfedern und gut abfedern und Prävention betreiben. Dass wir alle älter werden, das ist klar, die einen oder anderen Beschwerlichkeiten treten auf, aber dort, wo man Prävention betreiben kann, sollte man Prävention betreiben und das ist natürlich die Menopause der entscheidende Zeitrahmen. Denn der Frauengesundheitsbericht, der hat ja ganz klar im Jahr 2022 herausgearbeitet, dass die Frauen länger leben, 20 Jahre, 25 Jahre länger leben, aber, und das ist das Entsetzliche, es wurde auch festgehalten, in schlechter Gesundheit. Und das ist natürlich bedauerlich. Es wurde allerdings nicht irgendwie überlegt, naja, vielleicht ist es doch die Menopause, die Frauen älter, aber in schlechter Gesundheit. Na, Riesendrama natürlich, ja. Wir sollen länger arbeiten, wir sollen länger wirklich Vollzeit arbeiten, wir sollen für alle zur Verfügung stellen. Und das bei schlechter Gesundheit, also das ist natürlich für die Frauen schon niederschmetternd. Sie werden zwar alt, aber schlecht alt.
Ja, das ist eigentlich keine positive Perspektive. Das heißt aber, wenn Sie sagen Prävention, also ich habe mir auch gedacht, es ist so Gewohnheiten, es ist so der Zeitpunkt, wo man auch Gewohnheiten ändern muss, ne? Oder vielleicht positive Gewohnheiten einführen muss, oder? Was meinen
Ja,
Sie?
man kann ja mal eine Zwischenbilanz machen. Wie war denn bis jetzt mein Leben? Was war gut? Was war weniger gut? Wo fühle ich mich wohl? Mit welchen Lebensumständen möchte ich abschließen? Welche möchte ich vielleicht neu erschließen? Und wie schaut meine Ernährung aus? Wie schaut es aus mit meinen sonstigen Tätigkeiten? Also man kann da durchaus einmal eine Bilanz ziehen und sich einmal überlegen, naja, wie gehe ich die nächsten Jahrzehnte, und das sind Jahrzehnte, eben für mich neu an?
Ja, genau. Ich habe jetzt auch noch eine Frage so bezüglich Therapie oder was Sie auch empfehlen, wenn jetzt eine Frau zu Ihnen kommt, bezüglich auch Hormonersatztherapie. Das wollte ich auch fragen, weil ich habe den Eindruck, hat sich so ein Vorurteil gebildet bezüglich diesem Thema, dass das riskant wäre und Brustkrebs fördert. Darf ich Sie da mal zu Wort kommen lassen? Was halten Sie von Hormonersatztherapie allgemein?
Die Hormone sind ein Reizwort, da haben Sie vollkommen recht. Und leider ist in den 2000er Jahren da einige Milch verschüttet worden, wenn ich das einmal so sagen darf. Es kamen Studien in die internationale Presse, die nicht vorteilhaft waren für die Hormonersatztherapie. Und daraus hat man sehr falsche Schlüsse gezogen, weil auch falsche Therapieansätze letztendlich geführt wurden. Und aus diesem heraus hat sich natürlich nichts Positives ergeben. Es gab jetzt in den letzten 20 Jahren eine Neubewertung und eine Neuorientierung, was die Hormonersatztherapie anbelangt. Und da ist man glücklicherweise jetzt zu einem sehr klaren Bild gekommen, dass wenn Hormone indiziert sind, wenn sie im richtigen Zeitfenster appliziert werden, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt, nämlich auch nicht allzu spät im Lebensalter der Frau zum Einsatz kommen, dann sind sie präventiv positiv, wirklich nützlich. Sie helfen, sie sind therapeutisch wirksam und überbrücken diese Beschwerden, die eben in der Menopause auftreten können. Die Menopause selbst können wir nicht stoppen, wir können sie nicht nach hinten schieben, wir können sie nicht ungeschehen machen. Also das können auch Hormone nicht, aber wir können die Beschwerden, die damit verbunden sein können, mildern, abschwächen oder sogar wegzaubern.
Und bezüglich Osteoporose ist es sogar förderlich. Ist das richtig, wenn ich dann eine Hormonersatz, also dass das meine Knochendichte sogar stärken kann? Stimmt das?
Ja, das ist korrekt. Hormone unterstützen den Knochen. Sie können bis zu einem gewissen Grad den Knochen aufbauen. Eine schwere Osteoporose können Sie nicht innerhalb kürzester Zeit rückgängig machen. Aber man weiß eben aus der Pubertät, dass wenn das Östrogen fehlt, die Peak Bone Mass nicht aufgebaut werden kann. Das heißt, hier haben wir den eklatanten Zusammenhang. Da ist es allen klar. Und wenn die Hormone dann wegfallen in der Menopause, naja, dann rasselt der Knochen in den Keller und dann steht die Osteoporose vor der Tür. Also da kann man durchaus auch eine gewisse Prävention betreiben. Und das ist im Sinne unseres Anspruchs, im älter zu werden und gesund älter zu werden, ein wesentlicher Punkt.
Betrifft das sehr viele Frauen? Wie viele Frauen betrifft das, die Osteoporose, dass das wirklich schlimm wird?
Na,
Haben Sie da?
Osteoporose ist ein ziemliches weibliches Thema. Selten, dass Männer jetzt aus Hormongründen Osteoporose entwickeln. Es gibt auch die männliche Form der Osteoporose, die ist mit anderen Erkrankungen assoziiert. Aber das klassische Thema ist also betrifft die Frauen. Und das ist schon ein hoher Prozentsatz. Also ich würde sagen, 60% haben zumindest eine Osteopenie. Das ist die Vorstufe. Und daraus entwickelt sich halt dann im Laufe der Zeit eine Osteoporose. Und je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir unsere Osteoporose erleben. Das kommt ja noch dazu.
Ja, weil wir auch so alt, also weil wir eben so alt werden,
Weil die Lebenserwartung steigt. Deshalb erlebt man eben sehr viel und sehr viele Erkrankungen und sehr viele Beschwerlichkeiten, die altersassoziiert sind.
Ja, absolut, ja. Das Thema Beckenboden, ist das ein Thema bei Ihnen in der Praxis?
Der Beckenboden ist natürlich ein riesiges Thema auch, weil der Beckenboden ja in der Schwangerschaft und in der Geburt und letztendlich auch beim Geschlechtsverkehr beansprucht wird. Also der ist nicht zu unterschätzen. Und da ist es so, dass die Bindegewebsschwäche, wenn sie vorhanden ist, natürlich das Problem verschärfen kann. Hormone können lokal appliziert werden im Bereich des Beckenbodens und den Beckenboden auch stärken. Wenn eine starke Beckenbodenschwäche vorhanden ist durch wiederholte Geburten oder durch sonstige Themen, die halt auch Frauen haben können, dann wirken auch die Hormone kein Wunder. Aber sie können zumindest da eine Erleichterung verschaffen und den Beckenboden ein bisschen stärken, ja.
Und das zweite Thema, weil ich habe das Problem auch, und das ist ja, dass die Organe sich dann langsam absenken, ne? Dann wird's, wie geht man da vor als Frau, wenn, weil ich weiß, dass es Operationen gibt und so, das will man aber vielleicht nicht gleich, ne? Was würden Sie da für Therapien raten, außer dass ich Beckenbodentraining selber natürlich machen kann?
Ja, zuerst einmal muss man sich über den Schweregrad klar sein. Und wenn das ein eher milder Verlauf ist, dann kann man sehr wohl Hormone, männliche und weibliche Hormone verwenden, um den Beckenboden zu stützen und zu unterstützen und ein bisschen zu kräftigen. Das Training ist auch sehr wichtig, keine Frage. Also die Beckenbodengymnastik und die Beckenbodenübungen, die müsste man auch aus dem Winkel ein bisschen herausholen und ein bisschen in den Fokus stellen, dass man da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dem Thema widmet. Dann kann man da sehr viel vorbeugen auch. Und je nachdem, wie stark das halt ausgebildet ist, wenn es zu einem Organvorfall bereits gekommen ist, also da hilft wahrscheinlich nichts anderes außer eine chirurgische Korrektur. Aber das ist ja alles relativ leicht zu erkennen und leicht zu machen dann letztendlich auch.
Okay. Und das erkennt auch die Frauenärztin, wenn das Organ sich so weit absenkt, dass da, das erkennt die Frauenärztin oder erkennt das die Physio?
Das erkennt meistens die Patientin. Das
Ja,
heißt,
genau.
die Betroffene merkt das schon und dann kommen sie mit so Informationen und sagen, ich glaube, ich spüre da etwas und da kommt mir was entgegen. Und solche Termine hört man dann oder ich spüre da etwas wie einen Schwamm in der Scheide, aber ich habe kein Tampon vergessen. Ja? Also dann schaut man sich das an und dann kann man sehr klar sehen, ob es ein Vorfall der Gebärmutter ist, ein Vorfall der vorderen, der hinteren Vaginalwand Und da kann man dann sehr gute chirurgische Techniken anwenden, um das ganze Problem wirklich mechanisch auch zu lösen. Aber ein Thema, was noch den Beckenboden anbelangt, ist auch ein ganz ein großes, nämlich die Harnwegsinfektionen in der Menopause. Die häufen sich auch und da glaubt man oft, na ja, also die Keime, es sind nicht nur die Keime, es können auch Keime sein, die einen Harnwegsinfekt hervorrufen, aber meist ist es die pH-Verschiebung, nämlich die Verschiebung des Milieus in der Scheide zugunsten eines basischen Milieus, also aus dem sauren Bereich in Richtung basisch. Und wenn es in der Scheide nicht sauer ist, dann siedeln sich dort Keime an. Und dieses basische Milieu, das wird eben durch Zufuhr von Östrogenen wieder in saures Milieu übergeführt und dadurch sind meist auch die Harnwegsinfekte behandelbar. Das klingt jetzt paradox, aber wenn man die Scheide behandelt, behandelt man oft auch den Harn, die Harnröhre mit und dadurch kann man sehr vielen Frauen die große Belastung von immer wieder auftretenden Harnwegsinfekten mit antibiotischen Therapien nehmen.
Ah, toll, wow, das ist auch eine wichtige Info. Toll, super. Frau Dr. Gruber, haben Sie vielleicht noch ein paar so Literaturtipps für uns oder für uns Zuhörerinnen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch, zum Thema Menopause? Was würden Sie empfehlen? Was soll man lesen?
Nein, Sie haben das schon erwähnt, das Woman on Fire war wirklich also ein Game Changer, würde ich jetzt einmal sagen, um das im Terminus technicus zu verwenden, weil viele Frauen das Buch verschlingen. Und man kann der Kollegin Sheila Delis nicht dankbar genug sein, dass sie wirklich dieses Buch und sehr, sehr patientennah und sehr patientenfreundlich geschrieben hat, danken. Denn hier kommen die Frauen wirklich mit dem Buch unter dem Arm dann in die Ordination und das berichten alle Frauenärztinnen und Ärzte. Und ich habe letzte Woche eine sehr nette Fortbildungsveranstaltung gehabt und die sagen alle, also dieses Buch, das liest jetzt die ganze Welt. Und da steht natürlich alles drinnen. Und das ist, ich würde schon fast sagen, eine Art Pflichtliteratur. Und dann gibt es natürlich jetzt sehr viele Informationen im Netz und von Betroffenen, von Fachgruppen. Man kann sich da Informationen holen, noch und nöcher. Und dann den Frauenarzt, die Frauenärzte natürlich mit der Information konfrontieren und da ein Gespräch hoffentlich finden, das zu einer therapeutischen Lösung führt.
Das heißt, Sie meinen, es ist kein Grund zu verzagen, sondern es gibt genügend Informationen und man kommt da
Menopause
gut
ist
durch,
kein
oder?
Grund zu versagen, das Leben geht weiter. Es ist sowohl eine Bring- als auch eine Hohlschuld, würde ich einmal sagen, zu diesem Thema. Denn manchen Frauen geht es relativ lange gut und schwuppdiwupp, dann sind sie plötzlich im Wechsel und verlieren den Boden unter den Füßen. Also manchmal geht es oft schnell und manchmal geht es sehr langsam und die Frauen robben dahin und wissen nicht, was mit ihnen los ist. Und da muss man einfach einmal munter werden und sich überlegen, was ist da mit mir los? Wie alt bin ich? Das Alter ist leider ein unübersehbares Zeichen. Da können wir machen, was wir wollen. Wir können noch so viele Geburtstage feiern, wo wir sagen, das ist der 29. Es ist nicht der 29. Geburtstag, also es schreitet voran. Und da muss man sich halt dann einfach einmal die ernsthafte Frage stellen, wow, na, vielleicht bin ich schon wirklich im Klimakterium und vielleicht hängt das alles damit zusammen.
Also das heißt, liebe Zuhörerinnen, wir sind schon aufgefordert, dass wir uns selber informieren und da gibt es Gott sei Dank jetzt wirklich schon viele, viele Stellen. Sie haben ja auch eine Website, ich werde das dann eh auch verlinken in meinem Podcast, wo Sie auch viele Informationen und Berichte über das Thema und zu den verschiedenen Themen schreiben oder geschrieben haben. Frau Dr. Gruber, haben Sie eine Vision zu diesem Thema, zum Thema Menopause?
Naja, die Vision ist die, dass man wirklich als junge Frau auch schon lernt, dass es einmal eine Menopause gibt. Man freut sich natürlich auf all die Jahre, die vor einem liegen und man strebt in die Welt hinaus, aber die Zeit vergeht wahnsinnig rasch und man ist mit einem Schlag dann 40 plus, sage ich jetzt einmal sehr charmant, ja. Und dann muss man sich halt mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Und die Zeit vergeht ja so rasch, weil zwischen 30 und 40 tut sich ja wahnsinnig viel, nicht? Viele gründen eine Familie, viele sind beruflich extrem eingespannt und Die Zeit rennt dahin und plötzlich sind die 45 und der Körper sendet die ersten Zeichen und die muss man deuten können. Und die kann man nur dann deuten, wenn man davon mal gehört hat, wenn man weiß, in welche Richtung man geht, wenn man vielleicht auch mit der Mutter gesprochen hat. Wir haben jetzt Mütter, die das bewusst erlebt haben und die nicht mehr den Töchtern sagen, na ja, da musst du durch oder das haben wir alle erlebt und jetzt stelle ich nicht so an und solche Sachen. Also ich glaube, die jetzige Müttergeneration, die hat das auch schon bewusster erlebt. Die war vor 30 Jahren in der Menopause und da hat es dieses Thema wahnsinnig stark schon gegeben. Also da gab es bereits diese Menopausenambulanzen und da wurde bereits behandelt und das ist ja nicht etwas, was aus dem Nichts entstanden ist.
Aber ich meine, so richtig in der breiten Bevölkerung angekommen, ich habe den, seit wie vielen Jahren meinen Sie, redet man so offen wie wir jetzt da? Was meinen Sie?
Es hat sich natürlich durch die sozialen Medien das Thema wahnsinnig breit gemacht. Das gab es in der Zeit, wo ich in der Hormonambulanz gearbeitet habe, natürlich nicht. Das war in den Ende 80er, 90er Jahre. Da hat es das noch nicht gegeben. Da waren wir froh, wenn der österreichische Rundfunk berichtet hat und zu uns gekommen ist, Interviews gemacht hat und so und das ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen hat. Das heißt, da war man auf eigentlich ein, zwei Medien angewiesen, dass das verbreitet wurde. Das war eben der Rundfunk und das waren die Zeitungen, die geschrieben haben. Und jetzt ist der Boden natürlich bereitet auf allen Feldern und man kann sich in sämtlichen Medien Informationen holen und das ist natürlich etwas, das ist unschlagbar.
Ja, das ist wirklich toll. Was ist die größte Chance in dieser Phase, Frau Dr. Gruber,
Die
für uns
größte
als Frauen? Was ist die, wo liegt die größte Chance?
Chance ist jeder neue Tag. Jeder neue Tag ist eine Herausforderung. Jeder neue Tag bietet eine neue Chance. Und wir kennen die meisten, die in dieser Phase sind, kennen ihren Körper, wissen genau, was sie ihm zumuten können, wissen genau, was sie erwarten können, sagen oft schon genau, also das passt für mich und das passt für mich nicht. Und das Wichtigste ist auch, sich nicht irritieren zu lassen. Man sagt, naja, also da müssen Sie jetzt durch und schauen Sie, das haben wir alle schon erlebt und solche Sachen. Also nicht irritieren lassen durch so abwertende Kommentare, sondern wenn jemand davon wirklich betroffen ist und darunter leidet, dann muss man schauen, dass man zur Hilfe kommt. Und die gibt es. Die gibt es weltweit.
Super. Das ist schon mal gut. Eine letzte Frage noch. Ist es wirklich so, dass ein Drittel der Frauen keine Probleme haben, ein Drittel, die haben Probleme und das letzte Drittel, die leiden? Richtig? Kann man das so
Ja,
sagen?
diese Drittelregelung, die ist recht praktisch und die stimmt auch. Denn es gibt immer wieder Frauen, die auch zu mir kommen und sagen, eigentlich, ich habe keine Probleme. Es geht mir wirklich sehr, sehr gut, aber ich möchte Prävention betreiben. Ich möchte Prävention für den Beckenboden zum Beispiel betreiben. Ich möchte Prävention für das Gehirn, für den Knochen und für Haut und Haare betreiben, aber ich habe keine Beschwerden. Dann gibt es ein Drittel, das hat moderate Beschwerden und ein Drittel ist wirklich schwerst betroffen. Die können den Alltag fast nicht bewältigen und das sind wirklich die psychischen Beschwerden ein Hauptpunkt, das muss man schon sagen, und die Schlafstörungen. Die sind auch etwas sehr
Genau.
Präsentes, wo die Frauen sagen, also die Nächte sind eine Katastrophe und wenn ich in der Früh aufstehen muss, ich komme fast nicht aus dem Bett raus und ich kann den Tag nicht bewältigen, weil der Schlaf, der nicht vorhandene Schlaf, ihnen die Energie raubt. Also das muss man schon sagen, aber letztendlich jeder Tag, wie gesagt, eine neue Chance und jeder Tag neue Herausforderungen und jeden Tag sich freuen, dass wir das alles so erleben dürfen.
So ist es. Und wir Frauen sind ja trotzdem, wir sind ja das starke Geschlecht, es ist einfach so. Und wir suchen immer Lösungen und wir finden immer Lösungen, es ist doch so, oder? Also um das Ganze, um den Bogen zu spannen, wir schaffen das. Wollen Sie noch was sagen, Frau Dr. Gruber, oder noch rausschicken in die Welt, in die
Ich darf mich
Frauenwelt?
bedanken, vor allem Frau Reif Schneider, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben und das in die Welt hinaussenden mit mir und dass hoffentlich viele Frauen also das auch hören und sich angesprochen fühlen von diesem Thema. Und wenn wir das erreichen können mit dieser Aufzeichnung, dann haben wir schon viel gewonnen.
Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Gruber, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Danke vielmals und alles Gute.